DVBS Podcast. Berichte und Interviews. Heute mit
Uwe Boysen. Und der wünscht Ihnen und euch, liebe Hörerinnen und Hörer des DVBS Podcasts, einen schönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann Sie und wann ihr diesen Podcast zu euch nehmt. Heute gibt es ein Interview mit Andreas Pflüger. Einige von Ihnen und euch kennen diesen Namen wahrscheinlich. Andreas Pflüger ist Autor, Schriftsteller, wie er selber sagt, und er hat eine blinde Ermittlerin kreiert, Jenny Aaron. Um die wird es im zweiten Teil dieses Interviews gehen, dessen ersten Teil wir jetzt senden. Hier berichtet Andreas Pflüger so ein wenig über sich. Aber hört selbst und hören Sie selbst. Viel Vergnügen, sagt Ihr und Euer Uwe Boysen. Willkommen im DVBS-Podcast, Andreas Pflüger. Vielen Dank, dass Sie das heute mit mir möglich gemacht haben.
Ja, ich freue mich auch. Hallo, Herr Boysen.
Herr Pflüger, wir kommen einfach mal zu einem kleinen Verhör. Ich komme ja aus der Juristerei und dann fangen wir mal einfach so an, wie ich Sie als Zeugen vernehmen würde. Also, zur Person. Andreas Pflüger, Alter?
66 Jahre.
Wirklich 66? Sie haben gerade gezögert.
Nein, ich habe nur kurz gezögert, weil mein Geburtstag im Oktober ist, also bin ich noch 66.
Ich kenne es nämlich, dass manche Zeugen da wirklich Schwierigkeiten kriegen. Wohnhaft, wie das so schön heißt?
Wohnhaft seit 1979 in Berlin.
Das ist ja nun auch schon eine ganze Zeit. Von Beruf?
Vom Beruf Schriftsteller.
Und geboren in Thüringen, das weiß ich, aber aufgewachsen im Saarland, in einem kleinen Ort.
Ja, es hört sich immer so an, als ob ich im Prinzip Thüringer wäre. Die Thüringer vereinnahmen mich auch gerne und sagen das. Aber Tatsache ist, ich bin mit 3 Monaten mit meinen Eltern ins Saarland gekommen und das ist dann schon ein bisschen mehr als dort aufgewachsen, wie man so sagt. Ich bin Saarländer.
Was macht den Saarländer aus, lieber Herr Pflüger? Ich habe Freunde, die stammen aus Kleinplittersdorf.
Also, da freue ich mich erstmal, weil Kleinplittersdorf ist ja direkt um die Ecke von meinem Heimatdorf. So. Also, was macht den Saarländer aus? Den Saarländer macht aus, wie man eben hörte, er schwätzt platt. Das mache ich mit großer Leidenschaft, immer wenn ich dort zu Besuch bin. Saarländer sind gesellige Menschen. Die Nähe zu Frankreich macht sich bemerkbar. Man liebt wirklich gutes Essen und auch gute Getränke. Und ich habe immer noch im Saarland ganz, ganz enge und alte Freunde, also in meinem Heimatdorf. Ein ganz kleines Dorf in der Nähe von Saarbrücken, gibt es meinen Schulfreund Gerhard, beziehungsweise Schulfreund ist ein Euphemismus, denn Gerhard und ich kennen uns seit dem Kindergarten, was faktisch heißt, dass er seit 64 Jahren mein Freund ist.
Ja, das ist toll, solche Leute zu kennen, ne? Man hat als Zeuge ein Zeugnisverweigerungsrecht, wenn es um Verwandte geht. Sie hätten eins, wenn Sie mit Jenny Aaron und Nina Winter verwandt wären. Wie ist das?
Es wäre vermutlich anstrengend, die Frauen in meinen Romanen sind recht komplizierte Wesen. Und ich glaube, dass es mühsam sein könnte, mit ihnen permanent Kontakt zu haben. Sehr eigene Geschöpfe. Sie tun auch andauernd Dinge, die ich persönlich nicht gut heiße oder haben auch einen Blick auf die Welt, der nicht unbedingt meiner ist. Ein gutes Beispiel ist gerade der neue Roman, an dem ich jetzt sitze, der nächstes Jahr im Herbst erscheinen wird erst. Und die Hauptfigur in diesem Roman ist Lucy. Und Lucy ist gebürtige Berlinerin, schimpft aber auf diese Stadt haltlos, was mir persönlich überhaupt nicht zu eigen ist, weil ich ein großer Berliner Lokalpatriot bin. Also ich habe zu meinen Hauptfiguren eine gewisse Distanz. Auf der anderen Seite sind sie natürlich für mich im Laufe der Jahre wie Familienmitglieder geworden.
Ganz kurz zu Ihrer beruflichen Karriere, die ja auch so, ich sag mal, meandert ist. Ganz kurze Charakterisierung. Ich weiß, dass Sie erst Theologie studiert haben.
Ja, evangelische Theologie, aber abgebrochen.
Wo?
An der Kirchlichen Hochschule in Berlin.
Ach, da waren Sie dann schon in Berlin.
Ich habe zuerst in Paris studiert, ein Semester. Dann habe ich auch in Saarbrücken an der Universität Theologie studiert und bin dann aber nach Berlin und habe das dort dann abgebrochen.
Und dann haben Sie angefangen, das heißt, angefangen haben Sie sicherlich vorher, aber dann haben Sie sich gesagt, ich möchte schreiben.
Ja, dass ich Autor werden will, das wusste ich schon als Kind. Also ich habe schon als kleiner Junge immer, wenn Leute gefragt haben, was man mal werden will, nicht geantwortet, wie vielleicht viele Lokomotivführer oder Arzt oder was weiß ich. Ich habe immer gesagt, ich werde Schriftsteller. Und das war ganz früh mein erklärtes Lebensziel. Und diesem Traum habe ich dann über viele Jahre nachgejagt, habe ihn beharrlich verfolgt, bis es dann endlich soweit war.
Ja, und ein Punkt dafür, wie Sie in dem Interview des Deutschlandfunks erzählt haben, das ich mir nochmal zur Vorbereitung auch angehört habe, ein Punkt, da spielen zwei Worte, oder eigentlich ist es ein Wort, nämlich das Wort Taxe oder Taxi eine Rolle.
Ja, konnte ja lange Zeit nicht vom Schreiben leben, naturgemäß, und habe alle möglichen Jobs gemacht, um Geld zu verdienen. Und dazu gehörte zum Beispiel das Fahren von Notarztwagen, aber auch ja, Teppiche verkauft. Ich habe gekocht in einer Studentenkneipe. Aber vor allem bin ich in Berlin 7 Jahre lang Taxe gefahren, immer nachts. Ich immer 12 Stunden. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich da überhaupt geschlafen habe und wenn ja, wie lange. Das kann nicht besonders lang gewesen sein. Ich habe dann tagsüber an meinen Texten gearbeitet und versucht, die irgendwo zu verkaufen. Das ist eine ganz prägende Zeit für mich gewesen. Und lustig ist tatsächlich, dass ich am Ende dann beschlossen habe, über etwas zu schreiben, mit dem ich mich auskenne. Und das war das Taxifahren. Und ich habe ein Taxi-Hörspiel geschrieben. In der Nacht sind alle Taxen grau, hat es geheißen. Und von diesem Tag an, wo dieses Hörspiel gekauft wurde, musste ich nie wieder mit etwas anderem als mit Schreiben mein Geld verdienen.
Angefangen dieses Hörspiel haben Sie in den USA.
Ich hatte 1986 einfach das Gefühl, dass ich gescheitert bin, komplett gescheitert als Autor. Ich hätte meine Wände tapezieren können mit den Absagen, die ich mir von Verlagen eingeholt habe. Ich habe einfach aufgegeben und dachte, gut, dann war's das. Und dann habe ich in Berlin praktisch alles zu Geld gemacht, was möglich war, und bin in die USA und bin dann etwa ein Jahr in den USA herumgereist. Das fing an der Ostküste und habe mich dann so langsam vorgearbeitet bis zum Pazifik und in dieser Zeit auch gejobbt, alles mögliche. Ich habe als Tellerwäscher gearbeitet, dort in Kneipen. Ich habe in einer Autowerkstatt gearbeitet, am Rand des Tal des Todes. Und habe nach einiger Zeit in Amerika so eine wahnsinnige Lust bekommen auf das Schreiben, so dass ich begonnen habe, eine Art amerikanisches Tagebuch zu beginnen, habe dann wie ein Besessener daran geschrieben. Das war natürlich auch ein Indiz dafür, dass dieses Schreiben mich einfach nicht loslässt und habe dann wirklich so kitschig, dass es sich vielleicht anhört, am Pazifik gestanden und mich an einen Satz erinnert von Mark Twain, der sagte, schreib, was du weißt. Und in meinem Fall war das Taxifahren. Ich hab dieses Hörspiel ganz schnell geschrieben, habe es nach Deutschland geschickt und der Sender Freies Berlin, den es damals noch gab, hat es gleich genommen. Und dann bin ich zurück und das Hörspiel kam und dann habe ich daraus eine Musical-Version verfasst, die im Berliner Gripstheater uraufgeführt worden ist, dann auf Tournee gegangen ist, sehr erfolgreich. Und bin vom Fernsehen gefragt worden, die wollten eine Fernsehaufzeichnung davon machen. Und ich gesagt, na klar. Und dann so nach und nach bin ich dann in diese Fernsehwelt hineingekommen.
Was ist denn so Ihre Lieblingsmusik? Gibt's da sowohl, Sie mögen, wie ich den anderen Interview entnommen habe, sowohl Klassik wie auch ja Pop oder Jazz oder so? Was sind so die Favoriten?
Ja, ich bin ziemlich breit aufgestellt in der Tat. Also zunächst mal muss man dazu wissen, dass ich beim Schreiben immer Musik höre. Und zwar sehr laute Musik. Also Musik ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Dabei ist interessant, wenn ich Actionsequenzen schreibe, dann höre ich Oper, vorwiegend Arien, meine unerreichte Göttin ist Maria Callas. Ich finde, dass sie vielleicht nicht die absolut reinste und technisch perfekteste Stimme hatte, aber sie hat einen Ausdruck, das ist der Wahnsinn. Und ansonsten höre ich sehr gerne Rock, bin ein bisschen stehen geblieben in der Musik meiner Jugend. Das waren damals Deep Purple, Jethro Tull, Yes, Led Zeppelin, solche Gruppen. Und das macht mir bis heute großen Spaß. Ich habe jetzt in dem neuen Roman, spielt Jazz eine größere Rolle. Also habe ich mich jetzt gerade etwas näher mit Jazz beschäftigt und höre auch beim Schreiben momentan Jazz.
Ah ja, was da?
In meinem Fall Cool Jazz, aber auch Fusion, was eigentlich schrecklich ist, weil es ist eine vollkommen chaotische, wahnsinnige Musik, die ich mir normalerweise eher nicht anhören würde. Aber diese Musik spielt eine Rolle in dem Roman, also muss ich mich meinen Romanfiguren anpassen und unterwerfen und das hören, was die halt gut finden.
Ja, so hat man sein Schicksal, nicht? Kunst und Literatur spielt bei Ihnen ja auch eine Rolle. In den ersten zwei Jenny Aaron-Geschichten, den dritten habe ich mir noch nicht angeschaut, aber da kommen ja auch immer wieder Bilder vor, die dann sozusagen, also Bilder von berühmten Malern. Wie sind Sie darauf gekommen?
Ich habe seit meiner Jugend eine ganz große Liebe zur Kunst. Es gibt, will mal vermuten, kein wirklich bedeutendes Museum, sagen wir mal zumindest in Europa und in Nordamerika, das ich nicht besucht habe. Ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer, während wir miteinander plaudern und schaue auf eine Wand aus Bildbänden. Ich würde sagen, dass das so um die 12 Regalmeter sind. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema für mich. Ich bin immer so ein bisschen neidisch auch auf bildende Künstler, weil ihre Arbeit so etwas Haptisches hat. Wissen Sie, die arbeiten mit Pinseln, mit Farbe, mit Stiften, die sind abends eingesaut, wenn sie Feierabend machen. All das ist bei mir nicht, ne? Also meine Arbeit spielt sich naturgemäß in einem relativ aseptischen Umfeld ab, mit einer Tastatur und einem Computermonitor. Ich bedauere das sehr und würde mir wünschen, also auch so etwas, dass so etwas Haptisches in meinem an meinem Arbeitsplatz wäre. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe. Dann ein anderer ist auch, dass ich finde, von allen Künsten und von allen Künstlern sind Autoren und Maler am engsten miteinander verwandt, weil beide Gewerke sich in einer großen Einsamkeit abspielen. Also wenn sie ein Musiker sind, dann arbeiten sie halt mit anderen Musikern zusammen. Das ist toll, haben sie einen Traum mit Menschen zu tun. Oder wenn sie Schauspieler sind oder ich weiß nicht was. Aber Maler und Autoren haben ein einsames Leben. Das muss man aushalten. Dafür ist auch nicht jeder gemacht. Und da ist eine große Nähe, die ich empfinde. Ich selber, mir selbst fehlt eigentlich komplett das Talent zu malen, was wirklich sehr, sehr schade ist. Ich habe einfach kein Talent dafür. Und deswegen macht es mir eine große Freude, literarisch Bilder zu erschaffen, sie so exakt zu beschreiben, dass man glaubt, dass man davor steht und würde sie sehen. Und das ist ein, wie Sie richtig feststellen, ein Standardmotiv in allen meinen Romanen, auch in dem Roman, an dem ich jetzt gerade arbeite.
Und ich kann Ihnen da zustimmen, die Bilder sind sehr exakt gezeichnet. Jedenfalls hat mich das durchaus beeindruckt. Musik und Kunst haben wir gehabt. Was sind so Ihre Literaturfavoriten? Wahrscheinlich haben Sie, wie Sie ja auch schon mal gesagt haben, Sie haben alles gelesen, was es so gibt. Wahrscheinlich gibt es auch eine große Bibliothek bei Ihnen zu Hause. Ich hoffe, Ihre Wohnung bricht darunter nicht zusammen. Aber was sind da so diejenigen, die Sie besonders präferieren?
Ja, natürlich ist es eine große Bibliothek. Es ist schön, mich mit diesen Büchern zu umgeben. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich keiner dieser Menschen bin, die jetzt manisch jedes Buch, das sie mal in die Hand genommen haben oder vielleicht eben auch gar nicht gelesen haben, sich ins Regal stellen. Also die Bücher, die mich umgeben, habe ich auch gelesen. Wenn ich ein Buch nicht gelesen habe, kommt es auch nicht da rein. Und ich hab bei weitem, glaube ich, nicht so viel gelesen, wie Sie glauben oder mir freundlicherweise unterstellen. Ich bin ja als Autor eigentlich, sobald ich hinausgehe, permanent von Menschen umgeben, die buchverrückt sind. Also am Ende verrückt. Also das fängt an mit den Menschen im Verlag bei Surka. Das geht weiter über die Journalisten, mit denen ich zu tun habe, mit meinen Fans, mit Menschen, die zu meinen Veranstaltungen kommen und so weiter. Also speziell jetzt Verlagsmenschen oder auch Kulturjournalisten, das sind ja Leute, die sind schon mit 13 sozial auffällig geworden, weil sie eben nicht in die Diskothek gegangen sind mit ihren Freunden am Freitagabend, sondern lieber zu Hause gesessen haben und ein gutes Buch gelesen haben. So bin ich nicht. Autoren sind Menschen, die Bücher schreiben und nicht unbedingt Menschen, die Bücher lesen. Zum Beispiel beschränkt sich mein literarischer Fundus hauptsächlich auf die Klassiker und auf Literatur, die so gar nichts zu tun hat mit Kriminalromanen oder Thrillern. Ganz viele der bekannten Autoren in diesem Genre kenne ich gar nicht. Obwohl, Sie werden mir das vielleicht nicht glauben, ich werde ja immer wieder gern beharrlich, was irgendwann manchmal auch mein Unglück ist, mit John le Carré verglichen. Aber ich habe noch nie ein Buch von John le Carré gelesen. Ich habe auch noch nie einen Roman von Elmer Leonard gelesen oder von Ross Thomas oder wie all diese Thriller-Götter heißen. Ich habe immer versucht, einen Roman so zu schreiben, wie ich ihn mir vorstelle und wie ich ihn gut finde. Und wenn Sie mich nach meinen Vorbildern fragen, ja, ganz sicher Max Frisch, definitiv ein Autor, der einen großen Einfluss auf mich hatte. Übrigens einen so großen Einfluss, dass ich einmal eine Absage bekommen habe von Rowohlt, in den 80er Jahren. Und da geschrieben wurde, also Talent haben sie schon, aber versuchen sie nicht so zu schreiben wie Max Frisch. Das hat sich dann mit den Jahren gelegt und ich habe natürlich irgendwann meinen eigenen Stil gefunden, aber der Max Frisch war schon sehr wichtig für mich. Hemingway war sehr wichtig für mich. Beckett war wichtig für mich und auch vor allem die Iren, Flann O'Brien zum Beispiel, das sind Autoren, die ich hochhalte.
Ja, Max Frisch fällt mir natürlich Gantenbein ein, ne?
Ja, logischerweise, ne?
Gut, darauf kommen wir vielleicht nochmal. Eine etwas provokante Frage. Sie schreiben Krimis oder Thriller? Das ist, Krimis haben Sie ja auch für das Fernsehen viel geschrieben. Warum keine, ich sag's in Anführungsstrichen, seriösen Romane?
Das ist eine komplexe Frage. Ich behaupte zunächst mal hartnäckig, dass ich gar keine Krimis oder Thriller schreibe, sondern dass ich Romane schreibe, in denen Menschen zu Schaden kommen. Und das muss man von jedem guten Buch erwarten. Dieses Label, was ich da aufgedrückt bekomme, das ist ja nicht von mir. Ich kann mich nicht gegen Vereinnahmungen durch die Presse oder durch meine Leser wehren. Das wäre auch müßig, damit anzufangen. Ich selbst nehme das nicht als Krimi wahr. Ich glaube auch, dass meine Bücher eine ganz eigenständige literarische Qualität haben, die man nicht so unbedingt in diesem Genre findet. Und ich mache mir eigentlich auch nie wirklich Gedanken darüber, wie das nun genannt werden wird, was ich da schreibe. Ich versuche, ein gutes Buch zu schreiben. Und was andere darüber schreiben, das liegt nicht in meiner Hand.
Switchen wir mal ein bisschen zu den Protagonistinnen, die wir ja ganz am Anfang schon erwähnt haben. Eine ganz banale Frage. Wie kommt man auf den Namen Jenny Aaron oder Nina Winter?
Ich fange mal mit Nina Winter an. Also zum einen war ja klar, dass ich eine Figur haben würde, die mitten im Kalten Krieg nach Moskau gehen wird. Und da lag, sagen wir mal, zum einen der Name Winter für mich relativ nah. Und zum anderen spiele ich in dem Roman an einigen Stellen mit Ninotchka, also der russischen, dem russischen Diminutiv von Nina. Und das hat mir gefallen. So, da war der Name relativ schnell klar. Bei Jenny Aaron ergab sich der Name aus meinem Theologiestudium. Also es war ja nicht verkehrt und nicht vergebens, dass ich das 6 Semester lang gemacht habe. Ich habe ja einiges an Bildung erworben in dieser Zeit und vor allem auch an Bildung in Bezug auf die Bibel, die in jedem meiner Romane sehr präsent ist. Und Aaron war der Bruder von Moses. Und wenn man Aaron aus dem Hebräischen ins Deutsche übersetzt, dann heißt es der Erleuchtete. Und das schien mir für eine blinde Frau ein sehr passender Name zu sein.
Sehr interessant. Wahrscheinlich haben sich noch nicht allzu viele Leute diese Gedanken gemacht. Aber das ist ja auch der Spaß, glaube ich, eines Autors, so gewisse Spuren zu legen, von denen einige sie bemerken und andere nicht.
Das ist ein Riesenspaß. Meine Bücher sind voll von dieser kulturellen Ikonografie. Es gibt unendlich viele Verweise in meinen Romanen, von denen ein Großteil wahrscheinlich gar nicht bemerkt wird, aber es gibt immer so eine kleine Gruppe von Menschen, die diese oder jene Anspielung erkennen, und mir macht das einen diebischen Spaß.
Kann ich gut verstehen. Das ist die Brechtsche List sozusagen, die Sie gerne aufgreifen. Und Jenny? Wo kommt die Jenny her?
Naja, das ist eine relativ simple Entscheidung gewesen. Also wenn Sie den Nachnamen haben, dann brauchen Sie einen Vornamen, der klingt in Kombination mit dem Nachnamen, der einen guten Klang hat. Und Da habe ich naturgemäß einiges ausprobiert. Es lag dann relativ schnell auf der Hand, dass ich sie nicht Hildegard nennen werde oder Petra. Dann gab es so ein paar Favoriten. Dann habe ich mir das angeguckt und habe drüber geschlafen. Und dann bin ich eines Morgens aufgewacht und dachte, Jenny Aaron.
Gut, so ist das dann. Und damit haben wir es wieder einmal geschafft. Dieser Podcast ist fast vorbei. Ich hoffe, es war interessant und vielleicht auch ein wenig lehrreich. Und Sie sind gespannt und ihr seid gespannt auf den zweiten Teil des Interviews, das dann im September auf dem nächsten Podcast erscheinen wird. Bis dahin wünsche ich Ihnen und euch alles Gute. Kommt gut durch euer Leben. Ihr und euer Uwe Beusel.